Jesus Christus hat verheißen, dort gegenwärtig zu sein, wo sich zwei oder drei in seinem Namen versammeln. Mit seiner Gegenwart wollen wir auch jetzt rechnen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, einfach genial fand ich die Idee, mit der vor wenigen Jahren eine christliche Freizeitstätte in Bayern auf Sponsorensuche ging für den Neubau eines Liftes. Es sollte damit auch gehandicapten Gästen die Möglichkeit gegeben werden, die 12 Meter Höhe innerhalb des Hauses problemlos überwinden zu können. 12 Meter gleich 1200 Zentimeter. Gesucht wurden 1200 Personen, die jeweils einen Zentimeter finanzieren. Und das Ganze hat funktioniert. Die Summe kam zusammen. Das Motto der Aktion lautete, und darum geht es mir, alle wollen nach oben. Dieses Motto habe ich mir für die Predigt heute Morgen ausgeliehen. Alle wollen nach oben. Mal nicht eingeschränkt auf den Zweck eines Liftes, ist dies ganz offensichtlich ein Urinstinkt, der uns Menschen zu höheren und weiterem beflügelt. Alle wollen nach oben. Im Sport ist das ganz offensichtlich. Alle sind daran interessiert, nach oben auf dieses Siegertreppchen zu kommen. Kein Wahlkampf ohne dieses feste Vorhaben. Wobei man, wenn man den letzten anschaut und das, was sich in den letzten Wochen und Monaten so ereignet hat, man durchaus auch Fragen dazu haben kann. Über das bedauerliche Scheitern des FCK, wieder mal ganz nach oben zu kommen, wollen wir heute Morgen nicht nachdenken. Zu viele Tränen der Fans sind da schon geflossen. Bei meinen Vorbereitungen stieß ich auf ein vor wenigen Jahren erschienenes Buch von Christine Weiner mit dem dynamischen Titel »Ab durch die Decke«. Der Untertitel benennt den Zweck dieses Buches, ein Ratgeber für Frauen, die nach oben wollen. Die Verfasserin bekennt darin ziemlich powermäßig, dass es ihr Ziel sei, einen Vorstandsposten in einem DAX-Unternehmen zu erreichen. Weniger sollte es nicht sein. Ansehen und einen Namen haben, mitgestalten und mitbestimmen zu können, durch Erfindungsgeist und Kompetenz in den Schlagzeilen zu sein oder einfach in meinem Beruf auf der Karriereleiter eine weitere Sprosse nach oben kommen. Was sollte daran verwerflich sein? Ohne das Streben nach oben wären wir an ganz vielen Stellen noch ganz schön unten und total unterentwickelt. Ich weiß, die allseits bekannten Risiken und Nebenwirkungen des Fortschritts, unter denen wir auch zu leiden haben, die dürfen wir dabei nicht aus dem Blick verlieren. Und dennoch, das Streben nach oben ist grundsätzlich doch etwas Positives, das uns Menschen weiterbringt, wenn wir dabei bestimmte Regeln und Rahmenbedingungen nicht aus dem Blick verlieren. Außerdem, wer wollte es einem durch unverschuldete Umstände in die soziale Abstiegszone geratenen Menschen verdenken, endlich wieder nach oben zu kommen, endlich wieder einigermaßen sorgenfrei leben zu können und würdig leben zu können mit eigenem selbstverdientem Geld ohne Hartz IV und nicht mehr auf die Tafel oder auf sonstige karitative Suppenküchen angewiesen zu sein. Viel zu viele sind da in unserer Gesellschaft schon auf der Strecke geblieben, von wegen, es geht allen gut. Schauen wir uns doch einmal hilfreiche und gesunde Rahmenbedingungen an, die wir bei dem Streben nach oben nicht aus dem Blick verlieren sollten. Ich lese dazu eine uns allen bekannte Geschichte aus 1. Mose 11. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen, und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr daselbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Ein gigantisches Unternehmen. Eine Stadt soll entstehen, die Platz bietet für alle, mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht. Damit machen wir uns einen Namen. Damit setzen wir uns ein Denkmal. Damit setzen wir Maßstäbe. An uns kommt keiner vorbei. Wo wir sind, ist immer vorne. Mit uns geht es nur aufwärts, immer höher, immer besser, immer weiter, immer schneller. Wohlauf, lasst uns beginnen. Alles ist machbar. Sprüche und Parolen, die uns aktuell im Jahr 2018 durchaus geläufig sind, das kennen wir auch. Dieses gigantische Bauvorhaben, was da geschildert wird, mit dem enormen Selbstbewusstsein der Menschen, hat sich rumgesprochen, sodass sogar hoher Besuch auf der babylonischen Baustelle eingetroffen ist, unangemeldet und überraschend. Im Vers 5 heißt es: Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, den die Menschenkinder bauten. Also, Gott selbst nimmt Notiz vom Tun seiner Menschen. Eine gewisse Ironie ist sicherlich in diesem Text auch verpackt. Der gigantische Turm der Menschen ist letztlich so klein, so unscheinbar, dass Gott herabfahren muss, so auf dem Hintergrund des alten Weltbildes, um diesen Turm überhaupt zu sehen. Aber der Schreiber sagt darin, dass Gott Interesse zeigt am Tun des Menschen. Er nimmt Anteil daran. Er will, dass es gut wird. Dieses Wohl der Menschen liegt ihm am Herzen. Und gerade darum, gerade deswegen, wegen dieses Wohles, sieht er eine Gefahr. Ich lese nochmal Versen 6 und 7. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache. Unter ihnen herrscht kein einziger nur diese Sprache. Dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Aber nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben. Lasst uns herniederfahren und ihre Sprache verwirren. Warum, so ist schon oft gefragt worden, warum entlarvt sich Gott hier als großer Spielverderber? Kann er es nicht ertragen, dass da Menschen sind, die zielstrebig kreativ nach oben wollen? Befürchtet er etwa Konkurrenz durch erstaunliche Fähigkeiten der Menschen? Hier ist es ja die erwähnte Erfindung der Ziegelsteine. Mit ihr beginnt ja in der Tat eine große und bis heute wichtige Kultur. Es sind feste Bauten möglich geworden, sogar hohe Türme. Es hätte doch alles so schön sein können. eine Sprache, ein Volk, ein überschaubares Ganzes, eine prägende, verbindliche Identität mit einem weithin sichtbaren Turm, unsere gemeinsame Stadt. Ja, das sind wir. Warum durchkreuzt Gott diesen Traum des Menschen? Ich denke, wir interpretieren hier völlig falsch, wenn wir aus der Erzählung herauslesen, dass Gott unseren Erfindergeist, unseren Fleiß und unser Streben nach Weiterkommen missfällt und ausbremst. Absolut nein. Gott selbst hat uns doch angewiesen, fruchtbar zu sein und uns zu mehren. Er hat uns beauftragt, diese seine schöne Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Und dazu gehören Leistung und Anstrengung. Und dazu gehören selbstverständlich auch die Forschung, die Wissenschaft, neue Entdeckungen und grandiose Ingenieurleistungen der Gegenwart. Der Punkt ist ein anderer. Gott stellt das Tun der Menschen dort in Frage, wo es maßlos wird und wo wir Menschen uns selbst zum Maß aller Dinge machen. Da, wo es aus dem Ruder läuft, da protestiert Gott für die von ihm gesetzten heilsamen Rahmenbedingungen. Da, wo die Gaben vergötzt werden und der Geber aus dem Blick gerät, da meldet sich Gott zu Wort und sagt eindeutig, nein, bis hierher und nicht weiter. Da, wo wir uns an seine Stelle setzen und die Regeln selbst bestimmen wollen, da, wo seine geschenkte Beauftragung entartet, da, wo es heißt, wir brauchen keinen Gott noch Kaiser, da, wo alles für machbar erklärt wird und die Devise lautet, erlaubt ist, was mir gefällt, ich will auf meine Kosten kommen, da können wir uns nicht auf Gott berufen. Da, wo Menschen auf dem Weg nach oben auch über Leichen gehen, da, wo die genial gewollte Schöpfungsordnung Gottes mit Füßen getreten wird, die für alle gleiche Würde und gleichen Wert beinhalten, da, wo Menschen auf dem Weg nach oben ganz bewusst und willentlich in Kauf nehmen, dass andere auf der Strecke bleiben, da, wo der Mensch zur Bestie entartet und die Gier nach immer mehr keine Grenzen zu kennen scheint. Und das beginnt nicht erst bei einem bestimmten Millionenbetrag bestimmter Manager. Nein, das fängt im Kleinen an, etwa beim Miteinander essen und beim Teilen. Ich kann das kaum ertragen, bei manchen Festen und Feiern, auch christlichen Festen, wenn ich da am Buffet sehe, wie einige sich den Teller vollschaufeln bis zum geht nicht mehr. Wenn noch mehr drauf ginge, würden sie noch mehr draufpacken, ohne Rücksicht auf die, die nach ihnen kommen. Oder auch bei den Mitteln, die wir einsetzen, um eine höher dotierte Stelle im Betrieb zu ergattern. Mit Ellenbogen, mit unerlaubten und unlauteren Mitteln wird gekämpft. Mit der Verleumdung von Kolleginnen und Kollegen. Da, wo das geschieht, missbrauchen wir die von Gott gesetzten guten Rahmenbedingungen und erfahren sein Nein. Da machen wir uns schuldig an ihm selber und an seinen guten Ordnungen. Bei dem Streben des Menschen nach oben zu kommen und sich einen Namen zu machen, nehmen Menschen auch manchmal seltsame Dinge in Kauf. Ich muss es erwähnen, weil ich es nicht nur als grotesk empfinde, sondern auch als höchst peinlich. In eigens arrangierten Dschungelcamps machen Menschen sich zum Affen für andere und viele schauen zu. Ich habe eine solche Sendung noch nicht gesehen, aber einen Aufsatz in einem namhaften Wochenmagazin darüber nachgelesen. Da ernähren sich Menschen über Wochen von Maden und sonstigem Kleingetier, das sie üblicherweise niemals zu sich nehmen würden. Sie verzichten auf gewohnte Hygienestandards, sie hausen in selbstgemachten Blätterhütten, alles nur, um danach mit der fraglichen Aura eines Stars oder eines Sternchens umgeben zu werden, um einen Platz auf der großen Bühne da oben zu ergattern, um sich finanziell zu sanieren. Äußerst seltsame Blüten treibt dieser Drang des Menschen nach oben, das gehört leider auch dazu. Ein zweites entdecke ich auf diesem Weg nach oben: der Missbrauch der Sprache. Der Schreiber erzählt uns, dass Gott auf der Baustelle eine erstaunliche Entdeckung macht, die noch heute von großer Tragweite ist. Sie werden zu einerlei Volk und einerlei Sprache. Eigentlich eine tolle Sache. Das, was ja dann später, und wir haben ja es vorhin in der Lesung gehört, das, was später der Gemeinde zu Pfingsten von Gott geschenkt wurde, eigentlich eine tolle Sache, einerlei Sprache, ein tolles Miteinander, aber die Bedeutung der Sprache hat sich verändert. Gedacht als Ausdruck der Beziehung von Mensch zu Mensch, dass wir uns liebevoll, barmherzig, kommunikativ einander zuwenden können und Gott zuwenden können. Stattdessen wird sie hier plötzlich instrumentalisiert. Wir wollen uns einen Namen machen. Sprache entartet zu einem Instrument der Macht über andere, das andere formiert und sie zur uniformen Masse macht. Heute heißt das, die Sprache wird systemrelevant vermarktet. Sie hat nur insofern Bedeutung, wie sie dem System dient. Besonders stark ausgeprägt gilt dies in totalitären Systemen. Auch hier geschieht eine Grenzüberschreitung, die Gottes gute Ordnung missachtet und unser menschliches Miteinander aufs Stärkste gefährdet. Ein Blick zurück in unsere deutsche Geschichte zeigt, wie aktuell dieser biblische Text schon immer war und auch heute noch ist. Das nationalsozialistische Regime zum Beispiel mit diesen zum Teil gigantischen Protzbauten in Nürnberg und Berlin mit dem angesagten Ziel, die Stadt Germania zu errichten, wohlan, wir wollen uns einen Namen machen, ist ein deutlicher Beleg für diese schreckliche Entgleisung. Oder am deutschen Wesen soll die Welt genesen, was für eine perverse und gottlose Parole. Die Sprache diente in diesem System allein der Propaganda und der Machtdemonstration. Das haben wir auch in der Geschichte der DDR gesehen, das sehen wir heute in Nordkorea und anderen totalitären Systemen und das können wir sogar in manchen rechtslastigen politischen Gruppierungen in unserem Land heute und hier sehen und hören. Ihre Sprache verrät sie. Immer da, wo Menschen sich an die Stelle Gottes setzen, bleibt gleichzeitig die Würde anderer Menschen auf der Strecke. Und die Gottebenbildlichkeit wird mit Füßen getreten. Deswegen ist auch jegliche Form von Rassismus eine Sünde. Und wir Christen sollten hier den Mut haben und unsere Stimme erheben und solche Gruppierungen heute auch entlarven. Dass Sprache funktionalisiert wird, sehen wir auf subtilere Weise auch in vielfältigen weltumspannenden Netzwerken, die mit immer neuen Slogans und Versprechungen um unser Einlocken buhlen. Auch da hat sich zum Beispiel eine völlig eigene, ganz eigene Sprache entwickelt. Ob bei Google, bei Facebook, bei Twitter oder anderen. Natürlich, damit wir uns hier nicht falsch verstehen, auch hier gilt, der Missbrauch schließt den rechten Gebrauch nicht aus. Segen und Fluch bestimmter Errungenschaften liegen oft dicht beieinander. alle wollen nach oben. Die Turmbaugeschichte erzählt, wie Gott auf seine Weise die Entmenschlichung der Menschen abwehrt. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. Das Herunterkommen Gottes ist deswegen, so sehe ich es, kein Strafgericht Gottes. Es ist fürsorgliches Handeln Gottes. Es ist Gottes Protest gegen eine Uniformierung seiner gewollten Vielfalt unter uns Menschen. Sein buntes Ebenbild auf Erden soll nicht zerstört werden. Da gehören alle dazu. Nicht nur eine bestimmte Hautfarbe, nicht nur eine bestimmte Gruppe, nicht nur ein bestimmtes Volk. Und deswegen trifft Gott gewissermaßen vorbeugende Maßnahmen. Gewiss, er setzt damit auch Grenzen, aber es sind hilfreiche Grenzen. Sie drängen uns auf dem Weg nach oben immer wieder die Frage auf, ob wir in Gottes guter Schöpfungsordnung alles tun können und dürfen, was für uns heute machbar geworden ist. Etwa im Bereich der Genethik. Wir haben gerade in den letzten Tagen wieder ein Beispiel vor Augen geführt bekommen, das Klonen von Tieren, von Primaten, zwei Affen. Und es wird darüber in der vorgehaltenen Hand nachgedacht, ob es nicht auch an der Zeit sei, Menschen zu klonen. Und das Nachdenken darüber, wer auf dieser Welt, unter welchen Umständen auch immer, Lebensrecht hat und wer nicht, ob geboren oder ungeboren. Der Text sagt, wenn wir uns dabei selber zum Maß aller Dinge machen, Gott, den Schöpfer, austauschen und erklären, das können wir selber. Wenn wir dabei die Würde seiner geliebten Menschen missachten, dann machen wir uns schuldig an Gott und an seinen guten Ordnungen. Ein drittes und letztes. Alle wollen nach oben. Bei Gott selbst aber entdecke ich einen unverkennbaren Gegentrend. Er hat einen unstillbaren Drang nach unten. Er ist so ganz anders. Ihn drängt es zu uns Menschen auf unsere Ebene, in den Dreck, in das Elend, in die Schuld dieser Welt und meines Lebens. Dahin, wo gelebt und gelitten wird. Dahin, wo das Leben gefeiert wird, aber auch der Verlust von lieben Menschen betrauert wird. Da möchte er sein. Er setzt damit auch all unsere Wertmaßstäbe von oben und unten außer Kraft. Er relativiert das Oben und wertet das Unten auf, da, wo er mit uns Gemeinschaft haben möchte. Leben ist deswegen nicht automatisch dort zu finden, wo wir vielleicht auf der Karriereleiter ganz nach oben gekommen sind. Leben ist immer mehr als die Summe des Erreichten. Leben, sinnerfülltes und gültiges Leben, ereignet sich dort, wo wir uns von Gott, von unserem Herrn und Schöpfer einladen lassen in eine Geschichte, die er uns persönlich anbietet. Jedem und jeder persönlich. Da, wo wir uns auf ihn einlassen, uns für ihn entscheiden. Schon in der Turmbaugeschichte ist das Herabkommen Gottes in unsere Lebenswirklichkeit kein Strafgericht, sagte ich, sondern ein Zeichen seiner Fürsorge für uns Menschen. Und seine Menschwertung in Jesus Christus krönt seine gewünschte Nähe zu uns Menschen. Wir kommen ja von Weihnachten her und da haben wir ganz bestimmte Texte auch gehört und noch im Ohr, etwa aus Lukas 1, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Das sollen wir bei allen legitimen Versuchen, nach oben zu kommen, nicht vergessen. bei dem Streben nach neuen Zielen, von denen wir meinen, dort könnte sich unser Image verbessern. Im Grunde ist oben immer da, wo wir uns von diesem Christus an die Hand nehmen lassen und mit ihm eine Umgestaltung unseres Lebens und auch unserer Wertmaßstäbe erfahren. Da werden keineswegs unser Forscherdrang und unser Streben nach neuen Ufern durch irgendwelche christlichen Tranquilizer ausgebremst, absolut nicht. Aber es gelten dabei andere Maßstäbe, die die von Gott gesetzten hilfreichen Rahmenbedingungen nicht aushebeln, die Würde und der Wert, den Gott jedem verliehen hat, nicht mit Füßen zu treten und über Bord zu schmeißen. Und vor allem Gott selbst in unsere Lebensplanung einbeziehen, ihm unser Leben anvertrauen, uns von ihm ausrichten zu lassen und uns ihm immer wieder hinzuhalten mit unserem Leben brutto, mit allem, was dazugehört. Und zu sagen, Herr, da bin ich wieder, bring du auch dieses Chaos zu einem guten Ziel. Nichts ehrt ihn mehr, als dass wir uns dazu von ihm einladen lassen. Dafür hat er sein Liebstes gegeben, seinen Sohn. Er hat ihn für unsere Schuld aufs Kreuz legen lassen. In ihm hat er für uns den Kopf hingehalten. Mit Jesus bekommt so das Oben eine völlig neue Platzanweisung hier unten auf unserer Ebene. Und deswegen kam Jesus zu uns auf diese Ebene, damit wir auf dem Weg nach oben unser Leben nicht verspielen. Das menschliche Streben nach oben ist keineswegs per se menschenverachtend und gottlos. Das ist mir wichtig zu betonen. Aber das Leben Entscheidende finde ich nicht irgendwo da oben, wo oben auch immer für den Einzelnen sein mag, sondern in der heilsamen Beziehung zu unserem Vater, zu Jesus Christus. Diese Beziehung allerdings kommt nicht schicksalhaft über mich. Sie ist auch nicht zu erreichen durch irgendwelche Tricks oder Cleverness, sondern sie wird mir als Geschenk angeboten. Und zur Eigenart von Geschenken gehört, dass sie ihre Überraschung erst dann entfalten, wenn wir sie bewusst annehmen und auch auspacken. Das gilt auch für das Geschenk, das Gott uns in Christus macht, in der Bindung an ihn. Wohlauf, wir wollen uns einen Namen machen. So heißt es hier in 1. Mose 11. Wenn wir ein Kapitel weiter blättern, vielleicht tun Sie das mal zu Hause nachher, 1. Mose 12, dann können wir dort von Abrahams Berufung lesen. Da heißt es unter anderem, vertraue mir, lass dich auf mich ein, ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Hier tritt nicht Abraham selber an, um sich einen großen Namen zu machen, so wie der Bauer dieses Turmes. In der Berufung Abrahams ist Gott selbst der Aktive. Er selbst will Abraham einen großen Namen machen. Und Abraham hat sich im Alter von schon 75 Jahren, wie es dort heißt, darauf eingelassen. Im Vertrauen auf Gottes Zusagen macht er sich auf den Weg und erlebt dabei, dass Gott auf vielfältige Weise zu seinem Wort steht. Das heißt, es ist nie zu spät, sich auf Gott einzulassen, auch nie zu früh. Es ist nie zu früh und nie zu spät, sich auf Gott einzulassen, sich immer wieder neu ihm anzuvertrauen. Unser Gott und Vater ist auch heute beim Wort zu nehmen. In der Gemeinschaft mit ihm erhält unser Name bleibenden Wert, unverlierbar und aufgehoben in Ewigkeit. Und sicher ist auch, dass auf diesem Weg nach oben keiner abgehängt wird. Da gibt es keine Loser, da gibt es nur Gewinner. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.